Als ich zur Schule ging, haben wir im Deutschunterricht gelernt, wie man richtig argumentiert. Jedes Argument hatte einen bestimmten Aufbau mit Behauptung, Begründung und Beispiel. Zur Zeit von Jesus gab es in der jüdischen Kultur auch eine bestimmte Herangehensweise an Diskussionen und an theologische Auseinandersetzungen. In der Regel haben Schriftgelehrte immer mit Textstellen aus der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, auf Fragen geantwortet. Auch Jesus hat mit der ganz typischen jüdischen Art auf Fragen, die ihm gestellt wurden, reagiert. Der Predigttext für heute steht im Markus-Evangelium. Jesus war mit seinen Jüngern im Tempel und es kamen die obersten Priester, Schriftgelehrten und andere führende Männer auf ihn zu. Sie stellten ihm verschiedene Fragen, unter anderem auch provokative Fragen, mit denen sie ihm eine Falle stellen wollten. Jesus antwortet auch auf diese Fragen. Dann kommt ein Schriftgelehrter, der sich zu ihnen stellt. Ich lese aus Markus 12 die Verse 38 bis 34. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Wenn wir mit unserem christlichen Hintergrund diesen Text lesen, denken wir bei Geboten meistens an die 10 Gebote. Wenn dieser Schriftgelehrte Jesus nach dem wichtigsten Gebot fragt, dann hat er aber nicht nur die 10 Gebote im Blick, vielmehr hat er 613 Gebote im Sinn, die in der Tora in den 5 Büchern Mose verteilt sind. Der Schriftgelehrte wollte wissen, welches von diesen vielen Geboten besonders wichtig ist und sich in seiner Wichtigkeit von den anderen abhebt. Das Gebot, das Jesus in seiner Antwort hervorhebt, ist in der jüdischen Tradition nicht nur ein Gebot. Vielmehr ist es ein ganzes Glaubensbekenntnis. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Dieses höre Israel heißt auf Hebräisch Schma Israel. Und es ist der Anfang von einem Grundbekenntnis vom Volk Israel. Im Judentum wird es gelernt, sobald ein Kind sprechen kann. Und es ist Teil von jedem jüdischen Morgen- und Abendgebet. Das Höre Israel, also das Schma Israel, ist ein wichtiger Teil in der jüdischen Liturgie. Wir lesen dieses Bekenntnis im Alten Testament im 5. Buch Mose. Da steht es in enger Verbindung mit dem Auszug aus Ägypten, weil sich alle nachfolgenden Generationen daran erinnern sollen. Deshalb auch die Tradition, dass es jeden Tag gebetet wird und es bereits die kleinen Kinder auch lernen. Ich lese uns den Text aus 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9 einmal vor. Höre Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Aus diesem Text heraus ist die Tradition entstanden, dass sich fromme Juden für das Gebet je einen Lederriemen um die linke Hand und um die Stirn binden. Wahrscheinlich haben auch Jesus und Paulus, wie alle Juden, mit den Gebetsriemen zweimal am Tag das Höre Israel gebetet. Als Jesus dem Schriftgelehrten auf dessen Frage antwortet, zitiert Jesus nicht nur die Anweisung, dass man Gott lieben soll, sondern auch den Anfangsteil, der zum Gebot mit dazugehört, dass Gott der alleinige Herr ist. Hier wird deutlich, dass das Bekenntnis zu Gott zu dem Gebot dazugehört. Das Bekenntnis ist der Ursprung für das Gebot. Nur wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott der alleinige Herr ist, macht es auch Sinn, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Diese Einzigartigkeit und Hoheit von Gott gibt ihm auch den Rang in unserem Leben. Dass wir nichts anderes über Gott stellen oder neben Gott stellen. Dass wir an nichts anderes unser Herz hängen. Wenn wir unser Herz an Gott hängen, wenn Gott uns wichtig ist, wenn wir Gott unsere Liebe schenken, dann ist das Gott viel mehr wert als irgendwelche Brandopfer und anderen Opfer. Nur wenn eine Beziehung zu Gott da ist, macht es auch Sinn, nach Geboten zu fragen. Die Liebe zu Gott ist auch eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Für die Juden besteht die Liebe Gottes darin, wie er das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Er hat ihnen sein Erbarmen geschenkt und sich mit ihnen verbündet. Dazu gehörten dann auch die 10 Gebote, die Gott seinem Volk am Sinai gegeben hat. Als Lebensordnung für ein neues, geordnetes Leben im Bund mit Gott. Auch für uns Christen ist die Liebe zu Gott eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Gott hat uns durch das Kreuz von den Sünden befreit. Er hat uns sein Erbarmen geschenkt und im Abendmahl einen neuen Bund mit uns geschlossen. Was bedeutet es konkret, dass Gott der alleinige Herr ist? Was bedeutet es, Gott diese einzigartige, hohe Stellung in unserem Leben zu geben? Es bedeutet, dass wir unser ganzes Leben an Gott ausrichten. Nicht nur in den Bereichen, in denen es mir gefällt oder leicht fällt, sondern in allen Lebensbereichen. Das wird auch deutlich in dem ersten Gebot, das Jesus als Antwort gibt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Was genau ist damit gemeint? Ich denke, es gehört auf jeden Fall dazu, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir sein Wort, die Bibel, als Richtschnur für unser Leben nehmen, dass wir uns daran ausrichten, was Gott sagt, dass wir Gott danken und loben, zum Beispiel mit Liedern, dass wir ihm auch Priorität geben, in der Bibel lesen und über Gott nachdenken, dass wir Gott unsere Aufmerksamkeit schenken und dass wir Beziehung zu ihm pflegen. Jemanden lieben bedeutet, dass wir uns Zeit für jemanden nehmen, dass wir die Beziehung zu der Person pflegen, also Kontakt aufnehmen, zuhören, unser Ohr und unser Herz für den anderen öffnen und auch uns selbst dem anderen mitteilen. In der Liebe zu Gott geht es also um mehr als nur bloßen Gehorsam. Es geht um mehr als nur die Bibel zu kennen und danach zu leben. Es geht nicht nur darum, vom Verstand her zu glauben, sondern auch in der Beziehung zu Gott zu leben. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mich Gott anvertraue, dass ich auch mit den Kleinigkeiten, die mir wichtig sind, zu ihm komme und mich Gott zumute. Vor einer Woche hat mir ein Bekannter erzählt, dass er seinen Salzstreuer gesucht hat. So einen kleinen Salzstreuer, den man für unterwegs gut mitnehmen kann. Und ihm war dieser Salzstreuer einfach wichtig. Er hat schon überall gesucht. Schließlich hat er sich entschlossen, einfach mal für den Salzstreuer zu beten. Dann kamen ihm zwei Ideen, wo er noch nicht gesucht hatte. Und am zweiten Ort hat er seinen Salzstreuer dann tatsächlich wiedergefunden. Man könnte jetzt einwenden, was interessiert sich ein so großer, mächtiger Gott für einen kleinen Salzstreuer? Aber ich bin davon überzeugt, alles, was uns wichtig ist, ist auch Gott wichtig, weil er uns liebt. Und so ist es nur verständlich, dass es andersrum auch so sein sollte. Wenn wir Gott lieben, dann sollte auch uns wichtig sein, was Gott wichtig ist. Und hier kommen wir zum zweiten Gebot, das Jesus in seiner Antwort an den Schriftgelehrten nennt. Er sagt: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn Gott unsere Mitmenschen liebt, wenn ihm diese Menschen wichtig sind, dann sollen auch wir sie lieben. Dann sollen wir sie dementsprechend behandeln. Weil Gott diese Personen als wertvoll erachtet, sollen auch wir sie als wertvoll erachten. Mit dem Gebot der Nächstenliebe denkt sich Jesus nichts Neues aus. Auch dieses Gebot kommt aus der Tora. Man kann es nachlesen in 3. Mose 19, Vers 18. Bei der Nächstenliebe geht es um eine Form von Liebe, die unser soziales Verhalten anderen Menschen gegenüber beschreibt. Und das völlig unabhängig von unseren persönlichen Zuneigungen oder Abneigungen. Bei den Nächsten geht es nicht nur um die eigenen Angehörigen, Freunde, Gemeinde, sondern auch um die Fremden. Wir haben also auch den Auftrag, Leute zu lieben, die uns fremd sind. Die Sachen machen, die wir komisch finden, die wir nicht verstehen, die uns verärgern. Und hier kann das Gebot der Nächstenliebe auch ein bisschen provokativ auf uns wirken. Bin ich bereit, auch diejenigen zu lieben, die mir schwerfallen? Die, die völlig anders denken als ich? Sowohl Fremde als auch mir bekannte Mitmenschen. Da liegt die Herausforderung manchmal auch ganz nah. Auch in unserer Gemeinde erleben wir es, dass wir manchmal sehr unterschiedlich denken. Auch in Bezug auf Israel haben wir schon gemerkt, dass wir unterschiedliche Blickwinkel vertreten. Und auch bei anderen Themen. Sind wir bereit, den anderen trotzdem zu lieben? Nicht nur in der Art, wie wir dem anderen begegnen, sondern auch in der Art, wie wir über den anderen reden und denken. Mit den zwei Geboten, die Jesus als die größten Gebote benennt, fasst er die Grundlagen der gesamten Tora zusammen. Der Schriftgelehrte reagiert sehr positiv auf Jesu Antwort und antwortet ebenfalls in der ganz typischen jüdischen Art, indem er aus der Schrift zitiert. Er zitiert Hosea 6, Vers 6 und antwortet: Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Dabei geht es dem Schriftgelehrten nicht um die Abschaffung des jüdischen Opferkultes, sondern vielmehr geht es ihm um die theologische Wertung davon. Damals wurde im Tempel viel Geschäft getrieben mit Geldwechsel und dem Verkauf von Opfertieren. Da ist es eine recht mutige Äußerung, wenn man bedenkt, dass das Gespräch im Tempel stattgefunden hat und viele Priester und Schriftgelehrte zugehört haben. Das Gespräch zwischen diesem Schriftgelehrten und Jesus war ein ehrliches, offenes, interessiertes Gespräch. Viele andere Schriftgelehrte haben Jesus oft in ein Streitgespräch verwickelt. Viele Jahre später wurden genau diese Streitgespräche verwendet, um eine christliche, antijüdische Haltung zu vertreten. Es wurde versucht, das rabbinische Judentum vom kirchlichen Christentum zu trennen. Das ging so weit, dass die Kirchen meinten, sie seien an die Stelle des Volkes Israel getreten, weil viele aus dem Volk Israel Jesus nicht angenommen haben. So ist der christliche Antijudaismus entstanden. Circa 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Kirche dann dazu bekannt, dass die Erwählung der Juden als das ausgewählte Volk Gottes für immer bleibt und dass die christliche Kirche diese Position nicht einnehmen kann. Auch daran erinnern wir uns am Israelsonntag, am 10. Sonntag nach Trinitatis. Wie Ruth bereits gesagt hat, es geht um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Ich denke, es ist wichtig, diesen Gottesdienst zu feiern, weil auch heute der Antisemitismus immer noch viel verbreitet ist. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der Gegenreaktion von Israel spüren Jüdinnen und Juden weltweit wieder verstärkt Antisemitismus. Im Februar 2024 wurde in Berlin ein jüdischer Student von einem anderen Studenten zusammengeschlagen. An der Universität in Toulouse in Frankreich hat jemand auf die persönlichen Gegenstände einer Jüdin die Worte »Stirb, dreckige Jüdin« zusammen mit einem Hakenkreuz geschrieben. Viele Juden erleben an europäischen Hochschulen antisemitische Diskriminierung und sogar Gewalttaten. Die Reaktionen der Hochschulleitungen sind oft zögerlich. Aber nicht nur an Hochschulen, auch an anderen Orten, auch in der Öffentlichkeit erleben Juden sehr viel Hass. Wenn ich über den Antisemitismus spreche, möchte ich nicht die israelische Regierung in Schutz nehmen. Es ist klar, dass die israelische Regierung auch Fehler macht. Und wir dürfen auf diese Fehler hinweisen. Dennoch ist es hier wichtig, dass wir auf unsere Sprache achten. Und überall da, wo wir Kritik äußern, ist es wichtig, dass wir die Sprache und die Behauptungen sorgfältig prüfen. Die französisch-israelische Soziologin Eva Elutz schrieb neulich in einem Artikel in der Zeit, ich zitiere, »Wer bloß über minimales Wissen zur Geschichte des Konflikts verfügt, sollte aufhören, Israel zum alleinigen Schuldigen zu machen. In diesem Fall kann unser Mitgefühl für Zivilisten, ob Palästinenser oder Israelis, nicht der alleinige moralische oder intellektuelle Kompass sein.« Zitat Ende. Ich denke, die Situation ist extrem komplex und alles andere als einfach. Und ich möchte jetzt nicht den Raum für eine politische Diskussion öffnen. Vielmehr möchte ich das Gebot der Nächstenliebe nochmal aufgreifen. Und ich schließe mit Worten von Margot Friedländer. Sie war Jüdin und hat die Shoah überlebt. Im Mai ist sie verstorben. Vor gar nicht langer Zeit sagte sie, meine Mission ist, ich sage, seid Menschen. Wir sind alle gleich. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Alles ist gleich. Amen.